Was die Welt zusammenhält. Der Infrastruktur-Podcast.
Das Ziel ja für das Kernnetz ist das Jahr 32, aber ich sage mal, das Kernnetz fällt natürlich im Jahr 32 nicht vom Himmel. Es wird sich sukzessive entwickeln. Wir haben das Enddatum 2045, wo wir alle klimaneutral sein wollen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wird definitiv kein Methan, also kein Erdgas mehr dann eben durch die Leitung fließen. Insofern ist es wichtig, dass man an der Stelle eben jetzt den Fokus darauf lenkt, dass es tatsächlich auch zu Beschleunigungen im Sinne der Planung und Genehmigung dann gibt. Wir sind bereit, einen Selbstbehalt zu tragen. Die Frage ist, ob die Höhe angemessen ist vor dem Hintergrund, dass es eben hier doch ein politisches Netz ist.
Barbara Fischer in unserem Podcast »Was die Welt zusammenhält« von Neulandquartier. Wasserstoff gilt als der Energieträger der Zukunft. Es soll bei der Transformation von einer fossilen zu einer nicht fossilen Energiewelt eine zentrale Rolle einnehmen. Damit Wasserstoff zukünftig seinen Weg zu den Verbrauchern in Industrie und Wirtschaft finden kann, muss aber zunächst eine entsprechende Transportinfrastruktur aufgebaut werden. Mit Barbara Fischer, der Geschäftsführerin der Vereinigung der Gasfernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, sprechen wir daher über die aktuellen Herausforderungen beim Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes, der zeitnah beginnen soll.
Ja, es ist mal wieder Podcast-Zeit, Ilka, und wir haben das spannende Thema Wasserstoff uns vorgenommen. Ein Thema, was ja zurzeit in aller Munde ist eigentlich.
Genau, und zwar deshalb, weil das für uns die Lösung der Energieprobleme der Zukunft versprechen soll. Denn Wasserstoff ist ja einer der Energieträger, der auch mit nachhaltigen Erzeugungsenergien auch funktionieren kann. Und da gibt es eine ganze Menge Fragen, die sich uns stellen und die wir heute mal besprechen können.
Ja, das ist zum einen mal zum Beispiel die Frage die Erzeugung. Wo kommt Wasserstoff her und wie wird er erzeugt, vielleicht auch importiert? Aber die andere Frage ist natürlich, wie kommt er zu den Verbrauchern? Und bei der Frage, wie kommt er zu den Verbrauchern, vielleicht Industrie, Chemie, Kraftwerksbetreiber, auch Haushalte, Fragezeichen, kommen wir natürlich zum Thema Infrastruktur wieder und zum Thema, brauchen wir dazu eine neue Infrastruktur, Wasserstoffinfrastruktur.
Und vor allen Dingen muss das Ganze ja auch finanziert werden. Ne? Das ist ja auch ein Thema bei allen neuen Infrastrukturmaßnahmen. Und darüber gibt es gerade auch einen Streit. Und heute werden wir wahrscheinlich auch mal zu diesem Streit kommen und werden mal fragen, was steckt da dahinter und wie kann man den vielleicht auch lösen, weil es wäre ja auch wichtig, den zu lösen.
Ja, und deshalb freuen wir uns ganz sehr, dass heute Barbara Fischer bei uns ist. Barbara Fischer ist die Geschäftsführerin von FNB Gas, dem Verband der überregionalen Fernleitungsnetzbetreiber. Herzlich willkommen, Barbara.
Hallo zusammen.
Ja, guten Morgen. Und bei dem Thema FNB Gas, oder ja, das ist ja eine Abkürzung, und zwar FNB steht, soweit ich das weiß, für Fernleitungsnetzbetreiber. Jetzt wissen wir alle, Gas muss ja von A nach B kommen, liegt irgendwo, aber wer steckt da dahinter? Kannst du das, Barbara, ein bisschen erklären?
Ja, das mache ich natürlich gerne. Also der FNB Gas ist eben die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber. Das sind, wie Ingo schon richtig gesagt hat, die überregionalen Transportnetzbetreiber, also die Netzbetreiber, die, wenn man es mal bildlich besprechen möchte, eben die Autobahnen betreiben, also nicht das Verteilnetz, sondern auf der höchsten Druckstufe dann eben auch die Netze hier betreiben. Und nicht nur betreiben, also sie planen die Netze auch, die Fernleitungsnetzbetreiber. Sie sind für die Errichtung verantwortlich und dann eben auch für den Betrieb. Und in der Vergangenheit war das eben mit dem klaren Fokus auf die Erdgasleitung der Fall. Und seit einigen Jahren beschäftigen wir uns eben auch mit dem Thema Wasserstoffinfrastruktur.
Ja, genau. Das war nämlich jetzt auch so ein bisschen meine Frage, was hat das Ganze jetzt mit Wasserstoff zu tun? Das haben wir jetzt schon ein bisschen ins Spiel gebracht. Und Ingo, dazu gibt es ja eine ganze Menge zu tun. Ne? Man legt ja jetzt nicht einfach so ein Rohr in die Erde und guckt, was passiert.
Ja, die Frage, die uns ja vor allen Dingen dann interessiert, Wasserstoff ist ja ein neues Medium. Es wird zwar Wasserstoff transportiert in Deutschland auch, aber mehr so in lokalen Netzen in der Chemieindustrie. Wenn man sowas plant für ganz Deutschland, wie geht denn das vor sich? Also wie fängt man da überhaupt an, sowas zu planen?
Das ist natürlich tatsächlich erstmal auch ein sehr herausfordernder Prozess, aber ich sag mal, wir haben natürlich auch viele Erfahrungen, die wir jetzt aus der Erdgasnetzplanung mitbringen und im Grunde ist es ja auch so, dass wir, soweit es geht, auch auf die bestehende Infrastruktur zurückgreifen wollen. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier eine parallele Infrastruktur für Wasserstoff aufbauen möchte, sondern dass es also aus vielen Gründen, aus zeitlichen Gründen, volkswirtschaftlichen Gründen, aber auch Gründen der Ressourcenschonung natürlich viel sinnvoller ist, jetzt hier auch die bestehende Erdgasinfrastruktur zu nutzen und diese, soweit es eben jetzt auch schon möglich ist, auf Wasserstoff umzustellen. Wir haben das Enddatum 2045, wo wir alle klimaneutral sein wollen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wird definitiv kein Methan, also kein Erdgas mehr dann eben durch die Leitung fließen und wir planen jetzt im Prinzip diese Transformation und da können wir eben auf Prozesse und Strukturen zurückgreifen, die wir in der Erdgasnetzplanung jetzt seit vielen Jahren etabliert haben und so sind wir dann auch mit dem Kernnetz gestartet.
Ja, ich kann mich erinnern, es geht ja vor allen Dingen auch darum, ja, sag mal, Angebot und Nachfrage in Deckung zu bekommen, ne? Also man muss ja gucken, wo sind die zukünftigen Verbraucher? Ich glaube, bei Erdgas kann man das heutzutage relativ genau sagen, wer da sozusagen Verbraucher ist, aber in der Zukunft, wer Wasserstoff verbrauchen wird, in welchen Mengen, ist ja noch relativ ungewiss. Das heißt, man muss es ja auch irgendwie planen. Gibt es da sowas auch wie so eine Netzplanung ähnlich beim Gas auch?
Also ja, ne, die Prozesse, wie gesagt, die haben ja mehr oder weniger, kann man auch so übertragen. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch sozusagen so ein bisschen der Ursprung der Überlegung, auch der politischen Überlegung für das Kernnetz war, nämlich dieses sogenannte Henne- und Ei-Problem. Wir sind einfach in einer Situation, wo wir wissen, die Wasserstoffwirtschaft muss gelingen, also das Scheitern eigentlich nicht erlaubt. Wir wissen, dass wir den Wasserstoff brauchen für die Transformation der Industrie, aber auch für andere Sektoren. Und insofern ist klar, man wird die Infrastruktur brauchen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass eine Infrastrukturplanung grundsätzlich eigentlich auf Bedarfen aufbaut. Und wenn die eben Stand jetzt noch nicht konkret da sind, dann ist es mit der Infrastrukturplanung schwer, sodass man sich in so einem Henne-Ei-Problem bewegt hat, dass die Projekte, die eben Wasserstoff brauchen, gesagt haben, wir können nicht planen, weil die Infrastruktur nicht da ist und die Netzbetreiber gesagt haben, wir können nicht planen, weil die Projekte eben noch nicht da sind. Und da hat eben die Bundesregierung dann letztes Jahr entschieden, hier, sagen wir mal, so einen Durchbruch zu schaffen, dieses Problem zu lösen, indem man gesagt hat, wir stellen jetzt eine Kerninfrastruktur zur Verfügung und auf der Basis werden sich die Bedarfe dann entwickeln. Wir glauben alle fest daran, dass diese Entwicklung kommt und in dem Sinne war es auch richtig, hier zu sagen, wir fangen an mit der Planung und die Bedarfe, die dann entstehen, können sich dann darauf aufbauen und dann hat man auch eine gute Grundlage eben, damit dieser Markthochlauf für Wasserstoff auch gelingen kann.
Ja, soweit ich das verstanden habe, es geht ja um das Wasserstoffkernnetz, also im Prinzip so ein Anfang, wie du sagst, wo man mal die größten Verbrauchsschwerpunkte sich anschaut oder vielleicht glaubt, wo die zukünftig sein werden. Das ist aber erst der Anfang, ne? Danach müsste es dann ja auch noch so eine Art flächenversorgendes Regionalnetz geben. Das kommt dann aber erst viel später, oder?
Genau, das ist, also ist richtig. Das Kernnetz ist erstmal und das qua Gesetz definiert ein deutschlandweites, ausbaufähiges, ich zitiere jetzt hier aus dem Gesetz, ne, effizientes und schnell realisierbares Wasserstoffnetz. Und wirklich der Startpunkt. Ne? Und danach muss es natürlich, wenn wir jetzt hier, ich hatte vorhin das Bild der Autobahnen bemüht, jetzt hier bei den Autobahnen sind, brauchen wir natürlich auch Bundesstraßen und Landesstraßen, der dann am Ende den Wasserstoff auch zu Kunden bringt. Es sind natürlich einige Kunden auch, sagen wir mal, an den Autobahnen angeschlossen. Und das sind eben genau diese, die jetzt hier im ersten Schritt dann eben auch miteinander verbunden werden sollen. Also wesentliche Verbrauchs- und Erzeugungsregionen, die Wasserstoff eben auch sehr zeitnah benötigen. Und es sind im Prinzip ein paar von diesen ja, Schwerpunkten dann auch im Szenario definiert worden. Also dass man gesagt hat, man will jetzt in erster Linie also die Industrien auch versorgen, die anderweitig nicht zu dekarbonisieren sind. Also das ist die Eisen- und Stahlindustrie, das ist die Chemieindustrie, Raffinerien, Glasindustrie und Keramik. Das sind wirklich, die sind also quasi durch das Kernnetz, durch das Szenario des Kernnetzes hier berücksichtigt. Und dann gab es noch eine ganze Reihe anderer Kriterien, die man eben dann hier zugrunde gelegt hat, um die Netzplanung auf eine solide Basis zu stellen. Also Speicher spielen zum Beispiel auch eben eine Rolle. Es gibt eine Reihe von Projekten, die auch schon relativ weit fortgeschritten sind. Und das hat man dann alles zur Basis genommen. Also Verbrauchs-, Erzeugungsregionen miteinander verbinden, auch sozusagen die Verbindungspunkte schon zu schaffen zu den anderen europäischen Mitgliedstaaten, natürlich die Importmöglichkeit für Wasserstoff auch vorzusehen. Das sozusagen ist das, was das Kernnetz ausmacht. Und danach kommen natürlich die Verteilnetze, die auch sozusagen transformiert werden müssen. Aber das ist das, was wir die zweite Stufe dann bezeichnen würden.
Das ganze Thema ist ja nicht losgelöst zu sehen, jetzt nur in Deutschland, sondern Wasserstoff ist ja auch ein europäisches Thema, wenn man so will, das hast du gerade angesprochen. Wie ist denn da so die Einbindung in das europäische Wasserstoffnetz? Weil Importströme etc., das sind ja auch ganz große Themen.
Das sind natürlich wichtige Sachen, die wir auch berücksichtigt haben. Macht ja keinen Sinn, wenn jetzt das Rohr an der belgischen Grenze ankommt und dann da nicht weitergeht. Ne? Also insofern standen wir da schon in engem Austausch auch mit den Partner-TSOs, also den Übertragungsnetzbetreiber in den anderen europäischen Ländern. Es gibt den European Backbone, das ist natürlich auch, sagen wir mal, eine Initiative erstmal, eine privatwirtschaftliche Initiative der Netzbetreiber, die hier das europäische Netz geplant haben. Aber ich sag mal, in der europäischen Netzplanung ist man an sich noch nicht so weit, aber man hat das schon als Anhaltspunkt auch genommen, zu sehen, in welche Richtung sich das Netz entwickelt. Und das ist auch sichergestellt, dass dann hier nicht die Rohre irgendwo an der Grenze ankommen und dann leer bleiben.
Ja, vielleicht noch ganz konkret mal eine Frage zu diesem Themenkomplex. Wann kommt denn das Wasserstoffkernnetz? Ich habe gesehen, oder man weiß ja, ich glaube Ende des Jahres gab es noch mal eine ENWG-Novelle. Und ihr seid ja verpflichtet, auch einen Antrag vorzulegen, soweit ich das verstanden habe. Wann geht's denn da weiter? Gibt's da Daten, die man nochmal nennen kann, zum Verständnis?
Genau, Daten und Fakten gibt's immer die gebe ich auch gern preis. Also es ist das Zieljahr für das Kernnetz ist das Jahr 32, aber ich sage mal, das Kernnetz fällt natürlich im Jahr 32 nicht vom Himmel. Es wird sich sukzessive entwickeln. Das kann man auch jetzt anhand der Planungsunterlagen, die wir ja auch schon eingereicht haben im Entwurf, dann eben sehen. Das heißt, ab dem Jahr 25 wird hier sukzessive das Netz aufgebaut und entwickelt sich dann eben bis 32 zu einem Netz von insgesamt rund 9.700 Kilometer Leitungslänge. Und das ist, wie gesagt, der Startpunkt. Es wird sicherlich darüber hinaus noch weitere Ausbaustufen dann geben. Aber das ist erstmal das, was wir bis 32 planen. Und vom Prozess her ist es so, dass wir im November den ersten Entwurf veröffentlicht haben. Der lag dann zur Konsultation bei der Bundesnetzagentur bis zum Januar. Wir sind jetzt dabei, quasi die Ergebnisse noch zu prüfen und zu verarbeiten. Und wir würden, wenn bis dahin dann auch die Finanzierungsfrage geklärt ist, am 21.05. eben diesen sogenannten gemeinsamen Antrag vorlegen. Das heißt, alle Fernleitungsnetzbetreiber sind hier qua Gesetz eben dazu angehalten, dieses Kernnetz gemeinsam vorzulegen. Und das ist Stand jetzt eben der Plan. Aber wie gesagt, so eine kleine Hürde haben wir an der Stelle noch mit Blick auf die Finanzierung.
Jetzt kommen wir doch nochmal zurück auf das Thema Netz. Na, wir sprechen ja eigentlich über das Gasnetz, also da kommen wir her und wir wollen übergehen zu einem Wasserstoffnetz, habe ich richtig verstanden. Ne? Es ist ja aber jetzt nicht so, dass wir von heute auf morgen das eine aus und das andere an. Das heißt, es braucht ja eine Umstellungsperiode, ne? So eine Übergangsperiode. Haben wir jetzt auch schon ein bisschen besprochen. Mich würde mal interessieren, die Größen und Dimensionen hier. Denn du hattest ja gerade gesagt, das sind um die 4000 Kilometer Neubau. Aber das ist ja, also wie ist das jetzt im Vergleich zu dem bestehenden Netz? Und was passiert so in der Zwischenzeit auch mit dem bestehenden Gasnetz?
Also im Prinzip ist ja das Ziel, die Transformation hier in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir haben heute ein ungefähr 40.000 Kilometer langes Erdgasfernleitungsnetz. Die Verteilnetzebene, das ist nochmal deutlich mehr, das sind um die 500.000 Kilometer. Ich rede jetzt nur über die 40.000 Kilometer Erdgasfernleitungsnetz und die sollen sozusagen eben hier transformiert werden. Stand jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass man nicht die ganzen 40.000 Kilometer Erdgasnetz, die man heute hat, auf Wasserstoff umstellt. Aber das ist auch eine Frage, die sich jetzt heute nicht stellt und die auch niemand beantworten kann. Was wir jetzt anfangen, ist quasi aus diesen 40.000 Kilometern heraus einige Leitungen schon in die Umstellung zu bringen. Das ist technisch, wie gesagt, möglich und deswegen fangen wir jetzt damit auch auch an. Das Kernnetz besteht ungefähr zu 60% eben aus umstellbaren Leitungen und 40% Neubau. Und das ist jetzt, wie gesagt, dieser erste Schritt in Richtung Transformation. Wir brauchen natürlich das Erdgasnetz auch noch eine ganze Weile weiter. Uns hat natürlich auch dieser furchtbare Angriffskrieg auf die Ukraine ein bisschen zurückgeworfen, in den Plänen jetzt relativ zügig dann auch in die Umstellung zu gehen. Durch diese Umkehr der Lastflüsse aufgrund der veränderten Importrouten dann für Erdgas hat man da an vielen Stellen nochmal auch Planungen neu aufsetzen müssen. Also wir sind da aber jetzt quasi auf einem guten Weg, hier dann die Transformation auch zu starten. Aber klar ist, wir werden auch weiterhin Erdgas brauchen. Vielleicht ein kurzer technischer Einwurf an der Stelle. Also wir planen dieses Wasserstoffkernnetz als reines Wasserstoffnetz. Anders als jetzt auf der Verteilebene, wo man auch über Beimischung spricht, wird das auf dieser Ebene nicht der Fall sein. Das heißt nicht, dass man dann auf der Verteilnetzebene nicht auch beimischen kann. Aber wir sprechen hier erstmal über einen reinen Transport von Wasserstoff. Das heißt, die Leitungen, die dann einmal umgestellt werden, da fließt dann auch nie wieder Erdgas durch.
Genau, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Also man kann das jetzt nicht on-off machen, ne? So nach dem Motto, wir brauchen jetzt wieder mal Erdgas, also raus mit dem Wasserstoff aus dieser Leitung. Das geht technisch nicht.
Na, das würde vielleicht technisch schon gehen, das macht, ist aber wenig sinnvoll, ne? Also das ist nicht der Plan. Wir wissen, dass perspektivisch die Transportmengen für Erdgas zurückgehen werden und darauf bereitet man sich jetzt vor und guckt, wie man sozusagen, weil wir ja auch die Transformation der Industrie schnellstmöglich eben anschieben wollen, wie man das jetzt auch schnellstmöglich machen kann. Und es ist durchaus so, dass also nicht alle Leitungen jetzt so dimensioniert sind im Erdgas, dass man sie ohne weiteres auch für das Wasserstoff jetzt Netz auch benutzen kann. Es sind schon auch zum Teil noch Maßnahmen nötig, um hier und da dann eben Kunden umzuhängen oder Verstärkung dann im Erdgasnetz zu machen, damit die Leitung eben auch frühzeitig umgestellt werden können. Wir nennen das dann erdgasverstärkende Maßnahmen. Das ist auch alles sozusagen Teil des Antrags. Das muss auch mitgenehmigt werden. Aber das ist jetzt einfach in dieser Übergangsphase nicht anders möglich, wenn wir frühzeitig in die Transformation gehen wollen. Und wir haben das als politischen Auftrag und Ziel auch so verstanden. Und deswegen gehen wir diesen Weg.
Das heißt, also die Entwicklung des Wasserstoffkernnetzes hat dann auch wieder viel mit Leitungsbau zu tun. Also zum einen Neubau von Wasserstoffinfrastruktur. Ich habe jetzt mal so hochgerechnet, das sind dann auch irgendwie knapp über 4000 Kilometer, die Leitungen neu gebaut werden müssen. Oder eben halt auch diese erdgasverstärkenden Maßnahmen, wobei das, glaube ich, kleinere, ganz minimale, ich will nicht sagen invasive Eingriffe sind, aber doch dann eher bescheidene Kilometerzahlen sicherlich sind. Gibt es in diesem Zusammenhang, sage ich mal, Bestrebungen der Bundesregierung, ja auch hier, sagen wir mal, eine Planungsbeschleunigung in Angriff zu nehmen und das Thema Akzeptanz, wie sieht das aus?
Also wir haben natürlich jetzt, Stand jetzt, relativ wenig Erfahrung mit dem Bau, konkreten Bau von Wasserstoffleitungen. Wir sind in einer Planungsphase, aber wir haben natürlich viel Erfahrung aus dem Erdgasbereich und das Verlegen, also der Stahl ist der gleiche, also es gibt jetzt keinen Unterschied zwischen dem Verlegen einer Wasserstoffpipeline und einer Erdgaspipeline. Insofern ist es wichtig, dass man an der Stelle eben jetzt den Fokus darauf lenkt, dass es tatsächlich auch zu Beschleunigung im Sinne der Planung und Genehmigung dann gibt. Wir sind da auch eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr da auch noch gesetzlich etwas auf dem Tisch haben werden, was uns dann eben auch ermöglicht, hier schnell in die Umsetzung zu gehen. Zumindest wurde das von der Bundesregierung angekündigt und wir haben jetzt auch keinen Grund daran zu zweifeln. Es ist in jedem Fall notwendig bis zum Jahr 32. Das ist nicht so viel Zeit. Wenn man weiß, dass man also für einen Neubau zwischen 5 und 8 Jahren braucht, dann ist auch klar, dass wenn die Projekte in 32 fertig werden sollen, dann hat man jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für die Umsetzung. Deswegen ist es wichtig, dass das kommt. Es gibt ja, wie gesagt, Blaupausen wie das Beschleunigungsgesetz für LNG. Da wird man sicherlich nicht alles eins zu eins übertragen können, aber man hat, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, um sich daran zu orientieren.
Das heißt, der Baubeginn, wenn man so will, okay, Planungsphase hat man vorher, aber Baubeginn für die Leitung wäre definitiv noch in diesem Jahrzehnt eigentlich dann notwendig, ne?
Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ist das Jahrzehnt bis Ende der 20er, ja klar, also auf jeden Fall. Also sie bauen keine Leitung innerhalb von 2 Jahren. Also wir haben auch das geschafft, mit Blick auf LNG waren wir auch an einigen Stellen ganz, ganz schnell, weil es einfach sein musste. Aber wenn man jetzt mal in geordneten Bahnen denkt, dann ja, natürlich muss auf alle Fälle auch der Bau schon in diesem Jahrzehnt beginnen.
Ja, und die ganze Thematik hat natürlich auch sehr viel mit Investitionen zu tun, denn man braucht ja dieses Netz neu oder zum großen Teil neu. Und Investition hat immer gleich wieder was mit Finanzierung zu tun. Es ist ja auch ein bisschen die Frage, es ist eine neue Technologie, in die viel Geld reingesteckt werden muss. Und vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, wo da die Knackpunkte liegen, was da momentan noch entschieden werden muss und wie man sich das wünscht von den Netzbetreibern, aber auch vielleicht von der Bundesregierung und wo man sich da treffen möchte. Na, das wäre nochmal ganz interessant.
Ja, das ist in der Tat natürlich ein Thema, was uns aktuell sehr stark umtreibt. Und klar ist auch, dass die Finanzierungsregeln natürlich klar sein müssen, bevor man hier auch in eine Umsetzung dieses Kernnetzes gehen kann. Wir sprechen hier von Investitionen von ungefähr 20 Milliarden Euro bis 2032. Und das ist nicht wenig. Insofern hat man sich jetzt zum Finanzierungsmodell auch sehr lange Gedanken gemacht. Wir stehen hier einfach vor dem Problem, dass wir ja eine Infrastruktur aufbauen für einen Markt, der noch nicht da ist. Das heißt, es werden die Kunden kommen erst sukzessive. Am Anfang werden es sehr wenige sein und das nimmt dann immer mehr zu. Und es ist nicht möglich, dass sozusagen diese anfänglichen wenigen Kunden die Kosten der Infrastruktur, die natürlich auch am Anfang dann schon anfallen, alleine stemmen. Deswegen hat man sich hier auf ein Finanzierungsmodell verständigt, das im Prinzip die Kosten auch ein bisschen in die Zukunft schiebt. Und da kommt dieses ganz schlimme Wort des intertemporalen Kostenausgleichs. Und das ist aber ein System, was grundsätzlich funktionieren kann. Zentrales Instrument ist hier ist ein Amortisationskonto, wo also Mehrerlöse und Mindererlöse hier auch verbucht werden. Man kann sich das einfach so vorstellen, dass also diese Netzentgelte, die am Anfang überhaupt von dem Markt bezahlt werden kann, erstmal deutlich niedriger sein werden als das, was an Kosten für die Netzbetreiber hier entsteht. Das heißt, dieser Gap muss ja in irgendeiner Form dann auch ausgeglichen werden und das passiert eben über dieses Amortisationskonto. Und dieses Konto muss eben über einen sehr langen Zeitraum dann auch ausgeglichen werden. Das ist Stand jetzt bis zum Jahr 2055 und der Staat sichert dieses ganze Modell ab. Aber er tut es auch nicht zu 100%. Also die Netzbetreiber an sich tragen da auch einen sogenannten Selbstbehalt von 24%. Und das ist etwas, wo man natürlich die Netzbetreiber am Risiko, das sich aus dem Kernnetz entsteht, beteiligt. Das ist auch in Ordnung. Wir sind bereit, einen Selbstbehalt zu tragen. Die Frage ist, ob die Höhe angemessen ist vor dem Hintergrund, dass es eben hier doch ein politisches Netz ist, dass der Markthochlauf auch nicht von den Netzbetreibern beeinflusst werden kann, sondern dass es natürlich die Politik ist, die hier Rahmenbedingungen setzen muss. Und insofern dreht sich die ganze Diskussion eben um ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis eben für die Netzbetreiber und da spielt dieser Selbstbehalt eine zentrale Rolle. Aber da spielen auch andere Punkte eine Rolle, die man natürlich in einer solchen Situation, wo Investitionsentscheidungen getroffen werden müssen, auch anstellt. Und da guckt man natürlich auch auf den aus unserer Sicht unwahrscheinlichen, aber ja möglichen Fall, dass der Hochlauf eben auch scheitert. Und an den Punkten hat das System, was jetzt vorgesehen ist, eben auch für den Staat die Möglichkeit, hier frühzeitig auszusteigen. Aber für die Netzbetreiber hat das natürlich eben den großen Nachteil, dass sie dann auf einem Netz sitzen bleiben, was ursprünglich politisch auch induziert wurde, dann aber nicht mehr betrieben werden kann, weil der Hochlauf gescheitert ist. Und da braucht es Regeln, die eben sozusagen auch die Netzbetreiber dann hierfür nicht alleine im Feuer stehen lassen. Das ist die sogenannte Möglichkeit, dass das Netz dann eben auch dem Staat mehr oder weniger zurückgegeben werden kann, wenn der Staat selber feststellt, dass der Hochlauf gescheitert ist.
Wann kann sowas passieren? In welchem Szenario könnte das sein?
Also es sind natürlich Szenarien, von denen niemand von uns hofft, dass sie jemals eintreten. Aber wenn der Hochlauf nicht funktioniert, der Wasserstoff von nirgendwo kommt und die Industrien ja sich wahrscheinlich nicht anders dekarbonisieren, sondern dann einfach abwandern, weil sie hier in Deutschland dann keine Dekarbonisierungsperspektive haben, dann kann sowas natürlich passieren. Aber das sind Szenarien, an die wir nicht glauben wollen, aber auf die Investoren natürlich trotzdem gucken, wenn sie 20 Milliarden Euro investieren müssen. Deswegen ist es auch richtig, dass man jetzt Regeln dafür vorsieht, aber die Regeln müssen natürlich auch so sein, dass sie eben ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis darstellen.
Hm. Ja, ist nachvollziehbar. Wenn man so viel Geld investiert, möchte man auch, dass das Ding dann zum Schluss funktioniert. Aber wir wollen mal alle nicht hoffen, dass es zu einem Scheitern kommt, wovon wir auch nicht ausgehen. Ich denke mal, es ist ein politisches Vorhaben und mit vielen Kräften wird daran gearbeitet, dass der Wasserstoffmarkthochlauf auch funktionieren wird. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Also, das war wirklich mal ein sehr spannendes Thema, sehr komplexes Thema, muss man sagen, insbesondere die Finanzierung. Ich glaube, das ist für die meisten Außenstehenden überhaupt nicht so sichtbar, was da alles so im Hintergrund passieren muss, dass sowas realisiert werden kann als Infrastruktur. Insofern ganz herzlichen Dank, Barbara, für diese Einblicke, die du uns gewährt hast hier in das Thema. Freue mich, dass wir so viel erfahren konnten und vielleicht gibt es ja nochmal die Gelegenheit, nochmal nachzufragen, wenn es dann soweit ist, dass Wasserstoffkernnetz steht und vielleicht auch die ersten Pipelines schon gebaut werden. Also das Thema bleibt spannend und ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht mal bei einer anderen Gelegenheit nochmal zu sprechen können.
Zumal das ja jetzt auch eine ganz aktuelle Sache ist. Die Entscheidung wird ja jetzt auch demnächst fallen. Und das wird ja jetzt auch demnächst dann auch veröffentlicht und dann sind wir jetzt alle ein bisschen schlauer, wie das eigentlich zusammenhängt und wie wir jetzt damit ja dann leben können mit einem Kernnetz für Wasserstoff. Ganz herzlichen Dank für dieses Thema und für die vielen guten Informationen und für die gute Erklärung vor allen Dingen. Super, bestens.
Ja, ich bedanke mich auch für das Interview. Ich freue uns natürlich auch immer, wenn wir hier den Prozess erläutern können. Und vielleicht nur ein kurzes Abschlussstatement von mir auch noch. Das mit der Finanzierung ist ein total wichtiges Thema. Es kommt jetzt zur Entscheidung und es muss klar sein, dass Investitionen natürlich nur dann kommen, wenn die Bedingungen auch da sind. Deswegen, wir sind da zuversichtlich, dass wir da noch zu einer Lösung kommen. Aber Stand jetzt muss da auch eben noch einiges passieren.
Ja, da drücken wir die Daumen, dass das alles in eine gute Richtung geht, dass für uns alle, das muss man ja auch sagen, das ist ja für uns alle, ne? Dass ein tragfähiges Wasserstoffnetz dann auch kommt für die Zukunft, für nicht nur uns, unsere Kinder, unsere Enkel, keine Ahnung. Besten Dank, ich verabschiede mich von unserem Podcast, was die Welt zusammenhält. Danke, Barbara Fischer, Ingo.
Ja, herzlichen Dank und auf Wiedersehen, bis bald. Tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.